Hallihallo und willkommen bei Hooked on Topic Nummer 182. Heute am Start mit mir, mein wunderbarer Kollege, der Thomas wieder. Hi Tom.
Hallo Robin.
Wir sind ja zwei sehr bewegungsfreudige Menschen, ne? Wir zwei hampeln ja oft rum. Jetzt, wo ich meine Tabletten bekomme, deutlich weniger. Früher habe ich ja, was habe ich alles im Büro gemacht? Liegestütze, Klimmzüge. Mein Rekord ist ja 43 Klimmzüge am Stück. Einfach Bewegung ist mein Hobby. Mein Körper ist mein Tempel. Und ich weiß, dass das hier genauso geht, lieber Tom. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir eine solche Begeisterung hegen für Bewegung in Videospielen, dass wir große Fans davon sind, wenn ein Flow-Zustand sich erzeugt bei der Bewegung in Spielen, dass wir auch ein großer Freund davon sind, wenn wir durch die Animationen das Gefühl haben, dass ein Charakter wirklich existiert in einem Videospiel. Das ist ein Thema, das ganz viele Facetten hat, wie gesagt, die Animationen, das Game-Feel, das so schwierig definierbare, und vor allen Dingen ist es in und bedeutet es in unterschiedlichen Genres ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Was ist eine gute Bewegung, ein gutes Movement in einem Videospiel? Und da dachten wir uns, das wäre doch mal ein spannendes Thema, um ein paar Beispiele zu nennen, um ein bisschen darüber zu diskutieren, was ist denn jetzt gutes Movement? Haben wir da vielleicht sogar unterschiedliche Eindrücke? Ist das, was ich als gutes Movement empfinde, für dich vielleicht sogar weniger gutes? Und das alles soll heute das Thema sein in dieser neuen Folge.
Genau, und es ist ja ein großes Ding bei den, also nicht den meisten, aber bei sehr vielen Videospielen, vor allem die, die man in Echtzeit kontrolliert, weil wir ja, seit wir zurückdenken, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, waren Mario-Spiele unter anderem, und da ist die Art und Weise, wie die Sprungphysik und die Rennbeschleunigung und sowas funktionieren, maßgeblich daran beteiligt, ob sich das Spiel nun gut anfühlt oder nicht. Und gerade wenn man dann heute nochmal zurückkehrt zu den Spielen, die man damals gespielt hat, merkt man, okay, bestimmte Sachen fand ich dann in späteren Spielen besser oder das hat hier besser funktioniert. Und ich glaube, das und viele weitere Spiele bieten da einen guten Ansatz, mal über dieses Thema zu reden. Weil halt, wie du sagst, ne, es ist so ein Kernelement dessen, was bestimmt, warum sich ein Spiel gut anfühlt, das aber nicht auf diese eine Sache zurückzureduzieren ist, sondern das an ganz vielen Faktoren liegen kann.
Und es ist auch ganz unterschiedlich, wie wichtig das dann und relevant das ist für die Spielerfahrung, weil du hast mit Mario ja gerade ein Spiel erwähnt, das zu einem Genre gehört, wo das ja fast schon komplett spieldefinierend halt ist, ne? Wie fühlt sich die Bewegung an? Und du kannst tolle Level bauen für einen 2D-Plattformer, aber wenn die Bewegung, das Springen sich schlecht anfühlt und unpräzise ist oder vielleicht zu präzise ist, das kann ja tatsächlich auch sein, je nachdem, was du da für Level baust, dann kann das alles nichts bringen. Dann kannst du das beste Level-Design haben, die coolste Progression, und das Spiel fällt komplett auseinander. Wenn du jetzt ein Exploration-Game meinetwegen hast, ein 3D-Open-World-Exploration-Game, in dem es jetzt nicht um die großen Bewegungsaufgaben geht, sondern du vor allen Dingen auf dem Boden herumrennst, schlicht und ergreifend, da ist dann die Bewegung und wie die sich anfühlt deutlich, deutlich weniger relevant. Und die kann natürlich besser oder schlechter sein, aber ist jetzt viel weniger spieldefinierend, ne?
Genau, ja. Genauso wie ja in irgendwie, was weiß ich, einem JRPG oder so in der Regel, wo du halt den Kern-Gameplay-Part in den Kämpfen hast und nicht unbedingt in der Bewegung, zumindest in aller Regel. Und dann ist es da auch nicht so schlimm, wenn sich dann vielleicht das Bewegen durch die Welt ein bisschen träger anfühlt oder du zum Beispiel nicht springen kannst, was ja ganz oft der Fall ist. Das ist dann da nicht ganz so relevant. Kann natürlich trotzdem sein, dass sich das gut anfühlt und dass das gut gemacht ist und da auch ein gutes Gamefeel entsteht, weil es ja, also 2015 hatten wir halt so ein schönes Ding bei Hooked, wo wir über Metal Gear Solid 5 geredet haben, und wir haben immer gesagt, allein in dem Spiel rumzulaufen fühlt sich halt gut an. Und das ist halt heute auch immer noch wahr. Das passiert halt manchmal, dass du so Spiele hast, wo du so denkst, einfach nur hier den Analogstick zu bewegen, ist halt befriedigend. Und da kommen halt ganz viele Elemente zusammen.
Ja, das ist so eines der ganz bekannten oder relativ bekannten Spiele, genau für diese Stärke Metal Gear Solid 5, weil da das Besondere ja eben ist, dass du eben nicht deine Grappling-Hooks hast, mit der du durch die Gegend fliegst und deine Wallruns. Nee, genau. Und das sind so diese klassischen Dinge, die man im Kopf hat. Und wenn die sich gut anfühlen, dann zieht das so die Aufmerksamkeit da drauf. Aber zu schaffen, dass wenn ein Charakter eben sprintet oder sich zu Boden wirft, dass man da sagt, oh, das ist ja, fühlt sich ja gut an. Das ist eine echte Leistung. Das passiert auch nur sehr, sehr selten. Und das, daran liegt es dann auch, dass wir jetzt so fast 10 Jahre später nach dem Release von Metal Gear Solid 5 beziehungsweise Ground Zeroes halt immer noch das so als erstes Beispiel dann nennen und auch mir als erstes Beispiel in den Kopf gekommen ist, als jemand, der das auch regelmäßig nochmal spielt, ist es wirklich immer wieder eine Wonne. Und es ist auch so schön zu sehen, wie es sich verändert über das Spiel, weil am Anfang des Spieles bist du deutlich langsamer als am Ende des Spieles, weil du ja auflevelst und neue Waffen bekommst.
Ja? Das habe ich schon wieder vergessen.
Du levelst quasi deine Füße auf und deine Hand und so und dadurch okay. Wirst du dann tatsächlich auch deutlich, deutlich schneller zum Ende des Spieles. Und allgemein, die Reaktionen sind schneller, deine Animationen sind schneller, aber trotzdem wird es nicht übertrieben in dem Sinne. Und das schaffen sie ganz, ganz, ganz toll, dass sie das Gewicht des Charakters kombinieren mit der Schnelligkeit eines Actionspiels. Und das geht oft und schnell verloren. Ich hätte vielleicht ein Spiel, das ich da auch nennen wollte, was mir nach ein bisschen Überlegen eingefallen ist, was ganz gut dazu passt. Das ist nämlich etwas, was ich auch immer sehr mochte an The Last of Us und dann vor allen Dingen auch an The Last of Us 2. Bei aller Kritik an dem Spiel ist das ein Spiel, was sich wahnsinnig gut in seiner Bewegung anfühlt, finde ich. Vor allen Dingen, weil du hier so gegroundet bist in der Welt. Diese Animationen sind so mannigfaltig, aber auch so dynamisch, dass es immer gut aussieht, aber sie schaffen es hier auch ganz, ganz toll, das ist etwas, was ich halt so hauptsächlich aus Metal Gear Solid 5 kenne, dass sich die Waffen so wie Waffen anfühlen und dass sich das Laufen wie Laufen anfühlt. Und das ist ja das, was ich im ersten Teil damals auch so genannt habe als großer Aha-Effekt, wenn du angeschossen wirst im ersten Teil, dann stumbled, ne, dann fällt tatsächlich Joel manchmal zu Boden und wird zurückgeworfen, ohne dass er jetzt stirbt, sondern du merkst, oh, da gab es einen Treffer. Und wenn ich halt über die Deckung springe, dann merke ich, das ist eine Aufgabe für ihn. Wenn ich einen Instant-Nahkampf-Kill mache, dann ist das einfach nur der Knopfdruck und dann hämmer ich halt auf die eine Taste, auf die ich hämmern muss. Aber es ist ja im Kern genau das Gleiche, was ich in 400.000 anderen Spielen auch mache, nämlich einen Instant-Stealth-Kill. Aber dadurch, dass das so animiert ist, wie es ist, fühlt es sich viel mächtiger und realistischer und dadurch fühle ich mich auch einerseits stärker, aber andererseits auch verletzlicher.
Ja, und das sind ja schon fast zwei gegensätzliche Beispiele, finde ich, weil halt The Last of Us ein gewisses, ne, du hast schon das Wort Gewicht gesagt, bei Metal Gear Solid und das ist etwas, das vermittelt wird durch Animationen und durch Reaktionszeiten im Wesentlichen, wann der Charakter reagiert auf die Eingaben, die du tätigst. Und bei Last of Us ist alles so ein bisschen träger, nicht im Sinne von negativ, dass das jetzt was Schlechtes ist oder sowas, sondern es soll halt ein gewisses Gewicht vermitteln. Dieses, ne, du hast es als Grounded bezeichnet, dieses Bodenständige, dieses Realistische, wenn du das Movement von Metal Gear Solid 5 auf Last of Us übertragen würde, das würde sich total komisch anfühlen und das würde auch komisch aussehen und es würde nicht richtig passen zu diesem sehr realistischen und geerdeten Szenario. Und dazu tragen halt ganz grundlegende Animationsprinzipien bei, wo ich euch auch ein paar Videos empfehlen kann. Es gibt ja einerseits den Kanal New Frame Plus, der hat Videos zu Designprinzipien wie Timing, wie Squash and Stretch, wie Anticipation. Und was ich auch ganz informativ fand in der Richtung, ist der YouTube-Kanal von Masahiro Sakurai, dem Super Smash Bros. Creator, der ja jetzt übrigens aufhört mit seinem YouTube-Channel, was sehr schade ist. Aber ich meine, der hat auch alles Mögliche schon behandelt. Und der hat zum Beispiel ein Video, wo er über Attack Animations redet. Und da auch nochmal runterbricht diese Phasen der Animationen, nämlich Standby, also die Pose, wo dein Charakter einfach nur stillsteht, dann der Lead-In oder die Anticipation, also dieser, wenn eine Animation quasi aufgeladen wird, dann die Attack, also die eigentliche Angriffsphase und dann der Follow-Through, das, was am Ende passiert, bis es wieder zurück in die Standby-Phase geht. Und das kannst du halt übertragen auch auf andere Animationen, wie halt so eine Laufanimation oder sowas. Ne? Wenn jemand anfängt zu sprinten, dann hast du meistens vorher so einen kurzen Wind-up, so eine kurze Animation, die deutlich macht, ah, okay, der nimmt jetzt diesen Schwung und dann fängt er an zu sprinten. Und je kürzer diese Animation ist und je eher du wirklich anfängst zu rennen und dann auch Geschwindigkeit erreichst, desto snappier fühlt sich das an. Und das ist bei Metal Gear Solid 5 so. Und bei einem Last of Us dauert es halt ein bisschen. Da haben die Animationen mehr die Priorität und du siehst realistischer, wie Joel von einer Animation in die nächste übergeht und dann überhaupt erst anfängt zu rennen oder zu sprinten. Dadurch wird mehr Gewicht vermittelt und die ganze, der ganze Charakter fühlt sich ein bisschen träger an, halt ein bisschen realistischer an. Und das sind so sehr bewusste Mechaniken, die dort benutzt werden, um solche, solche Gefühle hervorzuheben, um auch Charaktere sich unterschiedlich anfühlen zu lassen. Umgekehrt ist es auch mit dem Follow-through, also der Animation, die am Ende stattfindet, wenn du quasi aufhörst anzugreifen oder zu sprinten oder sonst irgendwie. Bei dem Sakurai-Channel fand ich total interessant, wo er auch gesagt hat, die Follow-through-Animation in Melee war noch anders als jetzt im aktuellen Smash, weil der Follow-through erst durchgehen musste, also eine Animation musste komplett zu Ende gehen. Und erst dann konntest du den Charakter wieder bewegen. Und im neuen Smash kannst du schon wieder den Charakter bewegen, nachdem die Angriffsanimation fertig ist. Du musst nicht den Follow-Through abwarten. Und dadurch kann es sich nochmal snappier anfühlen, was lustig ist, weil Melee ist ja eigentlich das deutlich schnellere Spiel. Aber trotzdem, solche Prinzipien, sich mal bewusst zu machen, mal zu merken, ah, okay, so funktioniert das, so gehen Animationsleute daran, finde ich, verbessert dann auch das Verständnis für mich als Laien, der davon eigentlich keine Ahnung hat, um dann zu sehen, ah, okay, das haben sie hier gemacht, damit sich das gut anfühlt.
Ja, das ist so einen Einblick zu bekommen, das ist mal sehr, sehr wertvoll. Und das ist schon wertvoll genug, wenn man das von Leuten hat, die sich einfach gut auskennen. Aber es ist natürlich tausendfach wertvoll, wenn es wirkliche EntwicklerInnen sind, die dann auch solchen Führungspositionen das gesamte Team ja überblicken und sich mit allem zumindest ein bisschen auskennen in Form von Sakurai. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich bei Smash Brothers habe ich ja selbst sehr wenig Erfahrung und das ist auch etwas, mit dem ich selbst nie so ganz warm wurde, wie sich das anfühlt, weil ich immer das Gefühl habe, dieses, es ist so ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, ob verzögert das richtige Wort ist. Aber es hat ja eine gewisse, würdest du mir zustimmen, ich sage, es hat eine gewisse Animation Priority? Ist das das richtige Wort dafür? Nee, ne? Nee, das kann ich genau, wie ich das bezeichnen soll.
Die Lead-In-Animationen bei manchen Charakteren in Smash sind halt wirklich nur ein Frame oder sowas.
Ja.
Da gibt es dann noch so, also Key-Poses zum Beispiel spielen da auch eine ganz wichtige Rolle. Ne? Wenn du eine starke Key-Pose hast, also eine Pose in der Animation, die sehr gut verdeutlicht, was gerade passiert, dann reicht es auch, wenn du nur ein Frame oder so davon hast. Oder nur halt ein paar wenige. Und das vermittelt den Leuten da draußen, den SpielerInnen dann schon, ah, okay, das passiert gerade. Und dann kannst du Sachen auch sehr, sehr schnell abspulen. Aber nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Animation Priority hat. Ich hätte mir vorstellen können, dass das, was dich am ehesten irritiert an sowas wie Smash oder was Leute irritieren könnte, ist, dass die Sprungphysik halt ein bisschen eigen ist. Ne? Du hast diesen Fokus auf Sprünge, das heißt, jeder Charakter kann ziemlich hoch springen, die haben natürlich unterschiedliche Arcs, in denen sie springen und du hast ja diese manuelle Kontrolle über die Sprünge, dass du auch zum Beispiel nach unten drücken kannst im Sprung, um den Charakter wieder runterzuholen, also du brichst quasi die Beschleunigung ab und holst den Charakter wieder auf den Boden zurück und das ist ein sehr eigenes Spielgefühl.
Das ist aber auch so, also ich die Floatiness ist es, also man
ja,
dieses Schweben, ne?
Ja.
Du
ja.
bist halt in der Luft, also ich überlege gerade, ob ich ein Spiel einfällt, wo ich das wirklich mag und ich glaube, mir fallen wenig ein, weil nee, weil das Springen ist halt scheiße und in Infamous ist das Springen halt scheiße und in Sly gefällt mir das Springen nicht und also ich kann mir so viele Spiele ausdenken, wo man halt floatet, wo man diesen Schwebezustand hat und mir gefällt das halt nie so richtig gut. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte jetzt lieber eine direktere Variante. Infamous fällt mir da auch ein. Das ist ja auch gar nichts, was jetzt von allen irgendwie gehasst wird.
Nee.
Und offensichtlich feiert es ja
auch
großen
nicht.
Erfolg. Aber genau, ich persönlich werde da nie so richtig warm mit.
Das finde ich interessant, weil das ist ja, finde ich, eine bewusste, also die Entscheidung, das zu machen, einen Sprung floaty zu machen, was wir damit meinen, ist, du hast einerseits wahrscheinlich einen relativ hohen Sprung und bist wahrscheinlich ziemlich lange in der Luft, bevor die Beschleunigung auf die Erde zurück wieder greift. Ne? Das ist meistens dafür da, um dir Kontrolle im Sprung zu geben. Und gerade bei sowas wie Infamous, wo du ja noch zusätzlich die Fähigkeit hast zu schweben, wo dein Charakter also beide Hände nach unten ausstreckt und dann so Blitze darunter auftauchen und er fängt an zu schweben, da ist es ja auch speziell als Startpunkt zu nutzen, um dann in eine Schwebeanimation reinzugehen. So ein bisschen, eigentlich ist das eine Weiterentwicklung dessen, was Super Mario Bros. 2 mit Peach gemacht hat, wo du mit Peach auch einen relativ langsamen Sprung hast und dann hast du in der Luft die Möglichkeit, nochmal die Sprungtaste zu drücken und so eine Weile zu schweben. Das ist quasi das, was du in Infamous kannst, nur in 3D.
Ja. Ja.
Und diese zusätzliche Kontrolle, die du dadurch bekommst, auch zum Beispiel in Smash, wo ja Combat auch in der Luft eine ganz große Rolle spielt und ein großer Teil des Kampfes dort stattfindet, da spielt das halt eine große Rolle und ich finde, das ist total legitim und fühlt sich auch gut an in den meisten Fällen.
Ja, ich finde, dass die Wahl ist ganz wichtig, weil wenn ich halt die Möglichkeit habe, quasi diesen Schwebezustand zu aktivieren, und das gibt es ja auch zum Beispiel in Infamous, ne, wenn du diese Elektronik-Schwebezustand aktivierst, das finde ich auch gut, nur dass dann der normale Sprung sich so anfühlt, weil gerade wenn das in der Welt nicht begründbar ist, dann habe ich da oft so meine Schmerzen mit, weil ich das Gefühl habe, mir geht Kontrolle verloren, obwohl es mir mehr Kontrolle geben soll.
Ich glaube, spezifisch bei Infamous liegt das, glaube ich, weniger am Sprung, mehr am Magnetismus, den das Spiel hat, in der Art und Weise, wie es dich an Vorsprünge ranzieht oder an Rohre oder sowas, weil Infamous diese Eigenheit hat, dass du halt wie ein Magnet da rangezogen wirst, wenn du nur einen Meter davon entfernt bist und dadurch halt oft an Dinge ranklemmst, die du gar nicht wolltest. Und in Sly ist es ja genauso, weil da kommt es ja her.
Ganz genau, ganz genau. Ich habe ein Beispiel, über das ich unbedingt sprechen möchte, weil wir da eine sehr lange laufende Reihe haben, die das dann im Laufe der Jahre unterschiedlich gemacht hat und ich finde auch mit der Zeit schlechter gemacht hat, weil in Assassin's Creed ist ja die Bewegung ein ganz zentraler Faktor und da ist ja auch ganz offensichtlich ne, mit dem Parcours, das hat sich ja sehr verändert und es war mal detaillierter und präziser und dann wieder weniger präzise und weniger detailliert und ist auch gar nicht immer so, dass es besser wurde, nur weil es detaillierter wurde. Ne? Assassin's Creed Unity ist ja da dieses tolle Beispiel, wo man mehr Möglichkeiten der Steuerung hat durch die zusätzlichen Knopfeingaben, aber durch die längeren Animationen und auch die gefühlt größere Animation Priority hat es sich trotzdem unpräziser angefühlt für mich. Und das sind so ein paar offensichtliche Beispiele. Weniger offensichtlich ist aber, was sie in der ganz grundsätzlichen Bewegung gemacht haben im Laufe der Jahre. Denn früher war ja das ganze Ding bei Assassin's Creed, so das Klettern und so, ist größtenteils automatisiert. Du hältst Tasten und sie machen das automatisch. Aber in der Kernbewegung hast du ganz viel Kontrolle. Du hast ja die Grundbewegung, in der du einfach nur langsam gehst, wenn du nach vorne drückst und dann kannst du eine Schultertaste halten und dann fängst du an zu joggen und dann kannst du in diesem Jogging-Zustand andere Tasten halten für andere Aktionen und dann kannst du zusätzlich noch die A-Taste halten und dann bist du halt in deinem Sprint-Modus. Genau. Und das fand ich immer toll, also immer in diesen Ladescreens, wo man interaktiv rumrennen konnte, diese Stufen zu vergleichen, so jetzt sprinte ich und jetzt laufe ich wieder und jetzt gehe ich wieder langsam und diesen Übergang zu sehen, da habe ich immer viel Freude dran gehabt. Diese Kontrolle wurde dir dann aber immer weiter weggenommen, bis du dann ich glaube, es war in Origins und in Odyssey so, dass du gar keine Möglichkeit mehr hattest, überhaupt zu sprinten. Da haben die Schultertasten ja nicht mehr dich in unterschiedliche Stadien gewechselt, sondern waren halt einfach für den Kampf vorgesehen. Das heißt, du hattest einfach nur noch den Analogstick. Und um zu gehen, musstest du den Analogstick ein bisschen reindrücken. Um zu joggen, musstest du den Analogstick komplett reindrücken und um zu sprinten, musstest du einen Analogstick für eine Weile reindrücken. Also nicht reindrücken im Sinne von du drückst da drauf, sondern einfach nach vorne drücken und wenn halt der Hauptcharakter eine Weile geradeaus lief, dann begann er eben schneller zu laufen und so war es dann auch mit zu Pferd, das heißt, wenn man geritten ist, ist man auch langsam gelaufen zuerst mit dem Pferd und dann wurde es immer schneller. Und wenn du halt in Städten warst und so, hat er das ebenfalls automatisch angepasst, sodass du mit dem Pferd nur durch Städte joggen konntest, nenne ich es mal. Traben nennt man das, glaube ich. Und nur wenn du aus der Stadt rauskamst, wurde es dann schneller. Und das ist für mich so ein Beispiel, das ist schlechtes Movement, wie ich finde. Weil mir so viel Kontrolle genommen wird und weil mir auch Möglichkeit zur Selbstrealisierung genommen wird. Denn in Assassin's Creed liebe ich es, als ein großer Fan der Reihe, zu Roleplayen. Und ich laufe jetzt cool durch die Gegend und wenn ich jetzt auf dem Marktplatz rumlaufe, dann sprinte ich auch nicht, sondern dann gehe ich langsam und ich gucke mir die Umgebung an. Und wenn du das nie machen kannst, indem du den Stick so ein bisschen reindrückst und mal ein bisschen mehr, das ist keine gute Kontrolle. Dann wechselst du ganz zwischen den beiden Modi hin und her und wenn ich sprinten will, geht das auch nicht sofort. Ich finde, das ist so eine ganz deutliche, ganz gut deutliches Beispiel dafür, wie unterschiedlich sich Bewegung auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene anfühlen kann, selbst wenn man ähnliche Charaktere spielt, die das Ähnliche können eigentlich.
Ja, es ist halt, also Kontrolle ist da, glaube ich, der Knackpunkt, weil ich mag eigentlich, wenn ein Analogstick auch als solcher benutzt wird, ne, das ist ja schon bei Super Mario 64 super faszinierend, wie viele Bewegungsstufen sie Mario dort gegeben haben, vom absurden Schleichen bis hin zum vollen Sprint. Aber wenn du halt den Charakter voll reindrückst und anfängst zu sprinten, dann hast du halt diese kurze Beschleunigungsphase, aber dann bist du halt am Sprinten. Und was ich nicht mag in Spielen, ist dieses, du drückst den Analogstick voll rein und dann liegt es am Spiel, erstmal irgendwie 3 Sekunden vergehen zu lassen, um zu merken, ah, okay, du willst wahrscheinlich sprinten und jetzt fängst du an zu sprinten.
Ja.
Das finde ich total scheiße. Das will ich immer viel lieber auf einer Taste haben oder auf irgendwie eine Art und Weise, wie ich selber kontrollieren kann, dass das passiert. Und auch da finde ich, ist Smash ein ganz lustiges Beispiel, weil die benutzen ja diese Flick-Motion vom Analogstick. Ne? Du hast einerseits den Analogstick, wenn du ihn normal in eine Richtung anfängst reinzudrücken und dann, wenn du ihn ganz schnell in eine Richtung reindrückst. Und das macht in Smash immer einen großen Unterschied, ob du jetzt sofort in den Sprint wechselst oder ob du erstmal langsam in eine Richtung gehst. Was, finde ich, eine Möglichkeit ist, wie man das umsetzt mit einem Analogstick. Aber bei Assassin's Creed habe ich auch das Gefühl, sie hatten schon mal alles so, wie es sein sollte und dann haben sie es aus irgendeinem Grund umgedacht. Ich weiß nicht warum, aus Convenience, damit man weniger Tasten benutzen muss oder so, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig.
Ich glaube, das war ein Ergebnis in Prioritäten, dass du halt in Origins ja auch einen größeren, deutlich größeren Fokus aufs Kampfsystem hast, dadurch, dass es halt einfach ein Action-Rollenspiel wurde mit verschiedenen Skills und dann kannst du halt mit den zusätzlichen Tasten lieber die Skills auswählen und Kampfmanöver machen als Parkouren, weil hey, du bist ja eh hauptsächlich mit irgendwie einem Reittier in einer größeren Umgebung unterwegs und Parkouren ist keine große Option mehr. Das Problem ist halt, wenn du jetzt einen Assassin's Creed Mirage hast, das basiert immer noch auf exakt der gleichen Steuerung wie Origins und du hast Neuerungen, du hast jetzt in Valhalla zum Beispiel, haben sie einen Sprint wieder reingemacht, aber halt auf die schlimmste Art, weil du sprintest jetzt in Assassin's Creed auch, indem du den linken Stick reindrückst. Und das ist halt bescheuert, weil es gibt unterschiedliche Parcours-Möglichkeiten auch, wenn man sprintet. Das bedeutet, du musst die ganze Zeit, wirklich sekündlich den linken Stick reindrücken, weil immer, wenn du eine Parcours-Aktion durchführst, einen Sprung und so, musst du wieder den linken Stick drücken. Das ist völlig, also fast nicht, es ist nicht unbenutzbar, das ist völliger Blödsinn, aber es ist super viel unangenehmer als die Alternative. Und da habe ich auch dann bei Mirage dann sehr gerne halt einen Controller mit so Backbutton benutzt, weil das macht es dann natürlich wieder deutlich einfacher. Ist aber eine ganz doofe Entwicklung. Und wenn sie dann wirklich mal ein Assassin's Creed machen, und jetzt, mein Shadows hat zumindest auf der einen Seite deutlich mehr Parcours, wenn sie wirklich ein traditionelles Assassin's Creed nochmal machen, wie so Mirage, da müssten sie eigentlich echt mal zurückgehen zu dem alten Part.
Ich meine, ich habe ja letztes oder vorletztes Jahr ja Assassin's Creed 1 nochmal durchgespielt und das auch gerne gespielt, nochmal gern gesehen, wo der Ursprung war und damals war ich ja auch echt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, war ich auch echt fasziniert von der Freiheit, von dem Klettern, von den Animationen und sowas. Ich muss aber sagen, und ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist oder so, aber ich glaube, Assassin's Creed hatte noch nie so richtig gutes Game Feel. Dadurch, dass die ihren Animationen so viel mehr Priorität geben und dadurch, dass sich das Klettern zwar also es gibt dir eine große Freiheit, aber es fühlt sich auch immer ein bisschen fiddly an, weil so richtig Kontrolle hast du ja nicht drüber. Du zeigst ja eigentlich immer nur in eine Richtung und dann entscheidet das Spiel mehr oder weniger, wo es jetzt hingeht. Und das, weiß ich nicht, das hat nie so diese Höhen erreicht, die vielleicht 3D-Plattformer erreicht haben, wie die Mario-Spiele oder die Prince of Persia-Reihe vorher erreicht haben, die dich auch sehr viel kontrollierter all die Aktionen durchführen lassen, die du ausführen kannst, während bei Assassin's Creed gefühlt immer so ein Parcours-Algorithmus bestimmt, ja, okay, da kannst du jetzt rüber und da springt er dann automatisch rüber, du musst nicht wirklich was machen, du musst nur drauf zulaufen und dabei die richtige Taste gedrückt halten. Weiß ich nicht, ist, finde ich, kein gutes Rezept für ein sich gut anfühlendes Spiel, ist ein gutes Rezept für ein gut aussehendes Spiel.
Mhm. Also es gab mal eine höhere Skill-Ceiling, das muss man, muss man sagen. Ne?
Ja, ja,
die wurde dann über die Jahre, ich glaube, das war dann tatsächlich so in Revelations und so Syndicate und ich glaube, dazu zählt dann auch Unity für die Leute, die so richtig drin sind, sich richtig auskennen. Da gab es tatsächlich die Möglichkeit dann auch individuelle Aktionen zu machen, wenn du halt die A-Taste drückst und dass du von Wänden abspringen kannst und so. Und wie
es
gesagt,
ist ein
Prozess. Es ist ein Prozess, genau. Und ich bin auch nicht so der Meinung, dass nur weil man mehr Möglichkeiten hat, das deswegen auch besser ist. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Unity, aus unter anderem genau diesem Grunde. Aber es ist, glaube ich, schwer zu verneinen, dass sie das zu weit wegoptimiert haben mittlerweile und zu wenig Möglichkeiten, die auf jeden Fall geben. Lass uns von Assassin's Creed vielleicht einen Sprung wegmachen, Tom. Hättest du noch ein Spiel, was dir sofort in den Sinn gekommen ist oder vielleicht auch noch ein bisschen nachdenken, Sinn gekommen ist, wo die Bewegung auf die eine oder andere Art und Weise dich interessiert?
Ja, ich habe jetzt einfach dran gedacht, weil wir bei Open-World-Spielen waren und bei Assassin's Creed und an die Art und Weise, wie mir Bewegung nicht gefällt, und da muss ich halt sofort an Rockstar denken. Weil ich finde, Red Dead Redemption 2 fühlt sich absolut furchtbar an. Das hat Animationspriorität bis zum geht nicht mehr. Dein Charakter ist träger als ein Panzer in manchen Militärspielen. Und das ist etwas, auf das kam ich nicht klar. Das Spiel hat absolute Qualitäten und darum geht es mir aber gar nicht. Wenn ich jetzt nur ums Gamefeel rede und um diesen unbedingten Willen, alles darzustellen, jede Animation auszukosten und dann macht er da das Regal auf und du siehst das und der bückt sich, um die Munition aufzunehmen und du siehst das alles. Und es ist alles so gemächlich und so langsam, da rege ich mich richtig drüber auf, weil ich finde, gerade so ein Spiel wie das, was wir vorhin erwähnt haben, nämlich The Last of Us, zeigt, wie man das alles machen kann, aber besser. Wie man einen viel, viel besseren Kompromiss hinbekommen kann aus Spielbarkeit und Realismus und geerdeten Animationen, die sich immer noch anfühlen wie, okay, ich habe hier eine realistische Spielwelt und eine realistische Spielfigur, ich bin kein dreimal rumhüpf, Sprinty-Boy, weil das würde nicht zu Red Dead Redemption 2 passen, das will ich auch gar nicht. Also auch hier, ich will keine Metal Gear Solid 5 Physik in dem Spiel haben.
Ja.
Aber ich bin der Meinung, es geht doch deutlich besser als das, was sie gemacht haben, weil Rockstar sukzessive schlechter wurden da drin. Deren Spiele haben mal angefangen mit so ganz okayem Gamefeel, also jetzt, wenn ich von den 3D-Spielen GTA 3 und sowas ausgehe, und wurden dann einfach immer träger.
Ja, mit einem sehr bewussten Ding dahinter, ne? Also, das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn du GTA 4 mit Red Dead Redemption 1, mit GTA 5, mit Red Dead Redemption 2 vergleichst, diese Entwicklung zu beobachten, die natürlich komplett beabsichtigt ist. Also, ne, das ist jetzt keine große Neuigkeit, die wir hier irgendwie besprechen, dass Rockstar ja sehr bewusst priorisiert hat, dass du dich wirklich wie ein Mensch oder ein Charakter in dieser Welt fühlst und jetzt eben dafür dann das Shooter-Gameplay selbst deutlich weniger gut ist, was sie ja selbst absolut bewiesen haben, dass sie da nicht nur zur Spitze gehören, sondern wirklich vielleicht sogar die Spitze mal entwickelt haben mit einem Spiel wie Max Payne 3, was ich immer noch als einen der besten Third-Person-Shooter aller Zeiten betrachte, ganz essentiell aus diesem Grund, wie es sich anfühlt, weil da haben sie genau das auch hinbekommen. Das ist ein Charakter, der wahnsinnig schwer ist, auch wenn du Max in dem dritten Teil direkt mit dem aus dem zweiten Teil vergleichst, ist der Max aus dem zweiten Teil viel mehr ein Videospielfigur, ne? Die du halt genau so einfach herumführst. Ja, ganz genau. Und in 3 haben sie es irgendwie geschafft, dass all diese Stärken von 2 jetzt nicht exakt auf die gleiche Art, aber schon im Kern mitgenommen wurden, aber trotzdem sich man so sehr in der Welt verhaftet gefühlt hat. Und das haben sie mit der GTA und Red Dead Redemption-Reihe nie geschafft. Ich habe dann die Wertschätzung für 2 sehr, sehr gewonnen und auch durch diese Animation Priorities und der Animation allgemein mich in dieser Welt verhaftet gefühlt und bin damit irgendwann im Reinen gewesen, sodass es mich nicht mehr aktiv gestört hat. Würde dir aber absolut zustimmen, dass das deutlich besser geht, dass ein Kompromiss hier auffindbar ist, der nicht einfach nur erzeugt, dass du ganze Zeit sagen musst, ja, immerhin sieht's geil aus und immerhin fühle ich mich wie ein Mensch, ja, sondern dass du auch Freude daran hast, dass du einen Knopf drückst.
Also da sind dann halt noch andere Sachen, die jenseits von der Art und Weise, wie man Animationen gestaltet, wichtig für das Game-Feel und die Art und Weise, wie du dann dieses Spiel wahrnimmst. Und das sind halt dann eher Game-Design-Entscheidungen, wie zum Beispiel zu sagen, nee, er muss sich jedes Mal bücken, um Munition aufzunehmen, statt einfach nur zu sagen, ich renne da jetzt rüber und habe die Munition aufgenommen. Mhm. Weil die Übertragungsleistung machst du als Spieler selber. Du denkst dir, ja, okay, das hat er jetzt halt. Du denkst ja nicht drüber nach. Ich glaube zumindest, dass so gut wie kein einziger Spielender auf der Welt sich denkt, ja, okay, wieso hat er sich denn jetzt nicht gebückt?
Wieso hat dieser Charakter die Tür nicht mit der Hand aufgemacht?
Ja, genau, ja. Türen auf und zu machen ist ja auch so ein Ding. Das ist das eine. Eine andere Sache, die man, glaube ich, gerne vergisst im Game Feel, ist die Kamera. Weil die ist ja auch träge. Und
stimmt,
da sehe ich ja
Punkt.
Gar keinen Grund zu. Warum muss denn die Kamera auch träge sein? Warum kann die denn nicht sofort reagieren auf meine Eingaben? Und da spüre ich eine Verzögerung, weil das hat ja nichts mit Animation zu tun. Ist das, weil sie wollen, dass du das Spiel filmischer inszenierst und nicht mit so rapiden Kamerabewegungen oder sowas? Weiß ich nicht so ganz. Auf dem PC geht das ja dann sowieso ein bisschen verloren, weil du mit der Maus potenziell die Sachen steuern kannst, wobei ich da gerade nicht weiß, wie sich Red Dead Redemption 2 da jetzt anfühlt, an dem Beispiel gemessen. Aber da denke ich mir dann auch so, dass das kommt dann so alles zusammen. Weißt du, egal welchen Analogstick ich bewege, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie restricted, da sind Widerstände vorhanden.
Ja, also ich glaube schon, dass das relevant ist, auch damit sich der Charakter, also damit sie das schaffen, was sie wollen, ne? Ein schwerer Charakter, der alles durchführen muss, und die Kamera ist ja, die simuliert ja ein bisschen das Umgucken, ne? Es ist nicht 1:1 das, der Charakter guckt sich nicht um und er kann auch nicht 180 Grad sich nach hinten drehen wie eine Eule, aber so ein bisschen ist es so das intuitive Gefühl, das ich habe, wenn ich ein Third-Person-Spiel ja spiele, dass ich das dann tue, und ich glaube, das ist der Gedanke dahinter, ne? Dass das Umgucken genauso eine Aktion sein muss und du nicht einfach nur eine körperlose Kamera durch die Gegend schwenkst, aber ich finde, das Wort Kompromiss, das du benutzt hast, ist da das absolut richtige. Gerade ist Rockstar da kompromisslos und sie haben bewiesen, dass sie Kompromisse deutlich besser machen können, und da würde ich auch die GTA-Spiele für zu zählen, wenn du ein GTA 4 spielst.
Ja, oder Red Dead 1.
Oder Red Dead 1, ganz genau. Und ich glaube, das könnten sie besser, und ich bin sehr gespannt, was dann bei GTA 6 ist, weil eigentlich ist ja gerade das Gefühl, jedes dieser 3D-GTAs, jedes dieser modernen GTAs, sagen wir mal post San Andreas, inklusive der Red Dead Redemption-Reihe, war ja so ein weiterer Schritt in diese Richtung, und das würde ja bedeuten, dass nach Red Dead Redemption 2 GTA 6 noch ein weiterer Schritt in diese Richtung sein müsste, wenn nicht, wäre es das erste Mal, dass sie dort quasi in die andere Richtung drehen, und da wäre ich sehr, sehr, werde ich auch sehr, sehr interessiert dran sein, zu sehen, ob es dann einfach sich genauso anfühlt oder ob sie tatsächlich sagen, hey, wisst ihr noch, als wir Max Payne 3 gemacht haben?
Ja,
das hat sich ja gut angefühlt.
Ich finde ja witzig, bei mir persönlich ist es ja so, wenn ich in Red Dead Redemption 2 auf einem Pferd sitze, dann kann ich das alles ein bisschen besser nachvollziehen, weil dann bin ich auf einem Tier, das vielleicht noch so ein bisschen seinen eigenen Willen hat, und da findet dann so eine Übertragungsleistung in meinem Gehirn statt, dass ich mir denke, ja, okay, logisch fühlt sich das jetzt nicht so snappy an, wie wenn ich zu Fuß unterwegs bin oder sowas. Genauso in GTA, wo GTA 4 ja auch so ein Punkt war, wo die Leute, wo sich die Geister dran geschieden haben, weil die Fahrphysik so viel realistischer wurde, so viel träger wurde. Das war etwas, das ich total mochte. Ich fand das richtig cool, dass ich das so realistisch angeführt hat, und wenn du jemanden gerammt hast, dann war das so ein richtiger Umf, und das Schadensmodell war auch so toll. also da wusste ich das dann zum Beispiel sehr zu schätzen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, ne? Wenn wir dann über Rennspielmechaniken im Wesentlichen reden und wie da Beschleunigung funktioniert. Aha. Und da gibt es ja dann auch diese Kurve von, oder diese Skala von Arcade zu Simulation und GTA 4 war in der Mitte irgendwo Richtung Simulation dann an dem Punkt.
Ich musste übrigens gerade daran denken, als wir über die Analogsticks gesprochen haben und ne, dass das auch gut ist, wenn man unterschiedliche Bewegungsstufen mit dem Analogstick simulieren kann. Da musste ich an diese vor allen Dingen zu PS2-Zeiten veröffentlichten Rennspiele denken. Ich weiß nicht, ob du die auch noch in Erinnerung hast und damals auch gespielt hast manchmal, wo du mit dem Analogstick Gas gegeben hast. Und die Option gibt es ja auch in Gran Turismo, glaube ich.
In Gran Turismo macht das. Es machen heute auch manchmal noch Spiele, weil es gibt auch Leute, die das echt mögen.
Das finde ich halt wirklich krass, weil ich habe nicht das Gefühl, also ich habe das Gefühl, das ist sowas intuitiv, etwas, was intuitiv Sinn ergibt, ne? Dass du jetzt einen Analogstick hast und du hast hier dadurch tatsächlich die Möglichkeit, nicht einfach nur an auszumachen, sondern verschiedene Stufen zu haben. Aber der Analogstick gibt zu wenig Widerstand, finde ich, als dass ich detailliert in der Lage wäre, halt so ganz, ich will jetzt ein bisschen mehr Gas geben, das kriege ich zumindest mit dem Analogstick nicht hin. Ich mache dann immer zu viel oder zu wenig und da haben wir dann ja eine Konsolengeneration später mit den Triggern, die dann auf dem 360-Controller und auch auf dem PS3-Controller ja genutzt wurden, finde ich, die halt diese Realisierung dieses Vorhabens quasi erlebt, wo wir tatsächlich etwas eine Möglichkeit gefunden haben, wie wir langsame Abstufungen auch gut simulieren konnten. Und das war beim Analogstick, hat das, finde ich, nie gut geklappt. Da nehme ich dann doch immer lieber die Möglichkeit an aus, weil es beim Analogstick irgendwie auch darauf hinausläuft, weil ich dafür einfach nicht detailliert genug den kontrollieren kann.
Ja, ich meine, bis auf den GameCube. Hatte die Xbox Trigger die erste?
Die erste hatte auch Trigger. Ich glaube allerdings, die waren auch nur an aus. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die Abstufungen tatsächlich, obwohl, muss eigentlich, für Forza Motorsport 1.
Ich meine, ich habe hier hinter mir Xbox-Controller liegen und habe das gerade nicht im Kopf. Naja, mein Punkt ist aber auch einfach nur gewesen, ich fand halt lustig, gerade bei so Spielen wie Gran Turismo, wo du dann auf der PS2 diese Wahl hattest zwischen dieser Analogsteuerung oder den analogen Tasten, weil du je stärker du die X-Taste reingedrückt hast, desto mehr Gas hast du gegeben. Ja, das hat das sich scheiße insane angefühlt.
Das ist stimmt. Und ganz oft, übrigens, ich will mich kurz dann auch verbessern, weil du hast völlig recht, also die Trigger des ersten Xbox-Controllers waren ebenfalls bereits analog. Das heißt, das war ja eine der Stärken bei sowas wie Forza, dass du dann da schon langsam Gas geben konntest. Aber ja, das war so crazy, weil ich zumindest und auch mein Bruder, wenn wir was gespielt haben, wir wussten das halt nicht. Und es gab mehr als ein Rennspiel, wo das halt einfach die einzige, also es gab irgendwo so ein NASCAR-Spiel oder ein IndyCar-Spiel, das wir mal hatten. Und da war es halt so, da hast du mit der X-Taste bist du gefahren und du musstest die X-Taste doll reindrücken, um doll Gas zu geben. Das wussten wir aber nicht. Das heißt, du hast dann die X-Taste gedrückt und nie richtig Gas gegeben und irgendwann das plötzlich nur gerafft, dass du den reindrücken musst ganz doll. Natürlich ist auch Metal Gear Solid da ein Beispiel, wo du unterschiedliche Knopfbelegungen hast und Möglichkeiten hast, je nachdem, wie doll du den Knopf drückst, reindrückst oder loslässt. Ne? Das Klassische, wenn du den Knopf schnell loslässt, dann schießt du. Wenn du den Knopf langsam loslässt, dann schießt du nicht, sondern steckst die Waffe weg. Ja, herzlichen Glückwunsch, das in einer Gefahrensituation umzusetzen.
Da hat sich Mats sehr drüber gefreut.
Ja, genau, wir alle. Aber wir konnten Mats dafür auslachen, weil uns das ja dann sicherlich nie passiert ist. Ich habe gerade, Tom, gedacht, bei Red Dead Redemption 2, da gibt es noch offensichtliche Beispiele, die was Ähnliches machen, aber deutlich besser, weil es auch ein größerer Gameplay-Fokus ist. Und das sind auch offensichtliche Beispiele für dieses Thema, die ich erwähnen möchte. Das ist nämlich einerseits Last Guardian und andererseits Death Stranding. Weil das ja zwei Spiele sind, wo ebenfalls, ne, da ist die Bewegung der ganze Punkt. Der Punkt dieser Spiele ist in Death Stranding noch mehr als in Last Guardian, dass du Charaktere auf eine einzigartige Art und Weise bewegst und sie dir die Bewegung erschweren, was in allen Spielen sonst nervig wäre und auch hier ab und zu nervig ist, aber es ist der Punkt. Ja, es ist auf die Art und Weise nervig, wie es nervig sein kann, dass dich ein Gegner in einem Actionspiel besiegt. Das wäre besser, wenn er dich nicht besiegt hätte, aber das ist halt die Herausforderung und du kannst jetzt was daran tun, damit das nächste Mal nicht passiert. Und das sind Spiele, die ich, glaube ich, auch deshalb über alles liebe. Ich liebe es, wenn Spiele mir sagen, guck mal, hier sind die, hast du diese Möglichkeiten mit diesem Controller. Im Kern sind die Möglichkeiten hier genau die gleichen wie in anderen Spielen, aber wir haben durch den Story-Kontext und durch den Story-Kontext uns irgendwas ausgedacht, dass wir dir hier ein Hindernis an die Hand geben und das schwerer machen. Und du musst das jetzt, ja, diesen Steuerungsberg musst du jetzt erklimmen, einerseits durch deinen eigenen Skill, andererseits durch Fähigkeiten, die du im Spiel lernst. Das mag ich total gerne und finde auch ganz, ganz lustig, dass auf so einer Arcade-Variante, das heute so ein riesen Twitch-Ding ist, mit diesen ganzen Spielen, ne, Chain Together und Co., in dem die Bewegung auf eine oder andere Art und Weise erschwert wird und du das dann, ja, besiegen musst. Und da ist natürlich Death Stranding Last Guardian so eine niedrigschwelligere AAA-Variante von.
Death Stranding erbt ja vor allem einen großen Teil zumindest vom Game-Feel von Metal Gear Solid, weil sich das auch super gut anfühlt, sich in der Welt zu bewegen, wenn du frei bist von Ballast. und dann kommt ja aber die Kernspielmechanik dazu, dass du halt Sachen trägst und die Balance halten musst und gucken musst, wo du lang gehst und sehr genau hinschauen musst, wo du hintrittst und sowas. Also da ist ja wirklich, das war ja das Besondere, was wir damals auch besprochen haben, das Laufen selbst ist die Spielmechanik. Ne? Das ist etwas, was du in anderen Spielen immer machst, um von A nach B zu kommen oder sowas. Und hier dreht sich aber alles darum, Distanz zu überbrücken, ist das Ziel der Aufgaben in dem Spiel. Und da ist natürlich dann die Art und Weise, wie du deinen Charakter kontrollierst, wie dort die Animationen funktionieren, wie sofort Sachen auf deine Eingaben reagieren, total wichtig. Wenn das eine trägere Steuerung hätte, als es hat, dann wäre das wahrscheinlich ganz anders angekommen und dann wäre das sehr viel schwerer gewesen. Also da, finde ich, profitiert sehr davon, dass es fühlt sich so ein bisschen arcadey an manchen Stellen. Du könntest so aus Death Stranding arcade-artige Challenges bauen. Das finde ich total wichtig in der Art und Weise, wie Kojima und Co. da rangegangen sind. Und ich habe das Gefühl, der ist so genau den, also das finde ich als Parallelentwicklung so spannend zu dem, was Rockstar macht, weil auch da ist die grafische Opulenz immer weiter gestiegen und der, für den sind auch Animationen total wichtig und die Art und Weise, wie alles aussieht und das muss diesen AAA-Look haben und sowas, das steht denen ja im Nichts nach, aber Spielgefühl, das Gamefeel hat einen viel größeren Stellenwert bei Kojima gehabt und ich habe das Gefühl, es hat bei japanischen Entwicklungsstudios generell einen größeren Wert als bei westlichen, auch wenn ich so auf RPGs gucke, wie die Elder Scrolls oder sowas, wo ich nie das Gefühl habe, okay, Gamefeel war jetzt irgendwie eine große Diskussion mal in einem Meeting oder so.
Das mag ich sehr als Beobachtung, weil das ist halt so eine die Bewegung und die Steuerung ist in so einem Rockstar-Spiel und ich würde dir zustimmen, in vielen westlichen Spielen generell Teil der Präsentation und der Geschichte, die sie so erzählen wollen. Und weil wir ja realistisch sind, muss sich das dann auch möglichst realistisch anfühlen, während ein Death Stranding und ein Metal Gear Solid 5 komplett okay damit sind, dass das komplett stilisiert bleibt und halt auf der stilisierten Ebene trotzdem gut zu der, ja, also mehr oder weniger realistischen Geschichte und Präsentation passt. In dem Sinne ist realistisch, es sind halt Menschen, die über Boden laufen, ne? Es sind jetzt keine Aliens, die du hier steuerst, die rumfliegen. Und das ist eine sehr, sehr tolle Beobachtung. Hab ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber diese Spielbarkeit, die geopfert wird für Präsentation und für Geschichte. Und dass das vielleicht sogar was in Japan weniger gemacht wird. Vielleicht ist es auch deshalb, oh guck mal, das passt eigentlich ganz gut, weil wir haben ja in Dragon's Dogma 2 auch, wo ja uns auch sofort total aufgefallen ist und es wird, glaube ich, vielen gegangen sein, die das dann angeworfen haben, wie viel verzögerter und langsamer es sich ja anfühlt als der erste Teil insbesondere. Und Dragon's Dogma 2 ist ja in ganz vielen Belangen die japanische Interpretation eines westlichen Rollenspiels. Gilt ja für Präsentation, für die Geschichte, aber auch für viele Arten des Gameplays. Vielleicht ist das dann auch dann eine bewusste Entscheidung gewesen, dass man halt da sich auch dachte, dass das dazugehört. Weiß ich nicht, ob das so passiert ist, aber passt für mich gerade sehr, sehr gut in diese Beobachtung.
Naja, es sind, glaube ich, mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Es kann sein, dass es einerseits dieser Wille ist, Sachen realistischer zu machen. Es kann auch sein, dass es was mit der grafischen Opulenz zu tun hat, weil manchmal dieses ganze, okay, es muss jetzt alles ganz krass mega aussehen, kann auch Verzögerungen hinzufügen zur Art und Weise, wie sich Spiele anfühlen. Killzone ist da, finde ich, immer ein ganz schönes Beispiel, oh ja, für, weil sich das auch so verzögert anfühlt.
Mhm.
Aber natürlich auch mit dem Umf-Faktor, ne? Also wenn du irgendwie gerade so einen Schwertkämpfer spielst und da hast du halt diese lange, ne, diese Lead in diese Anticipation-Phase der Animation, bis der wirklich anfängt, sein Schwert zu schwingen und das auf dem Gegner auftrifft. Je größer du das verzögerst und je besser dann der eigentliche Angriff aussieht und wenn der dann noch gut animiert ist mit Hits dann und Effekten und vielleicht Kamerawackeln und sowas, desto befriedigender kann das ja auch sein. Das sehen wir auch in anderen japanischen RPG-Reihen, die damit spielen mit der Animation, also sowas wie die Soulsborne-Spiele oder Monster Hunter ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wo je nachdem, welche Waffe du wählst, du ein sehr unterschiedliches Game-Feel hast. Ne? Wenn du den Hammer wählst, dann hast du genau das, was ich gerade beschrieben habe. Aber wenn du die Doppelklingen wählst, dann bist du eher so einem schnellen, also jetzt kein Character-Action-Game oder sowas, aber dann hast du eher diese sofortige Reaktion auf deine Angriffe, weil ja vermittelt wird, was für eine Waffe du da trägst und wie sich dort die Angriffe anfühlen.
Aber das ist auch trotzdem ein super spannendes Beispiel, Monster Hunter, weil es ja trotzdem nicht die Trägheit ist, die wir in einem Red Dead Redemption kritisieren, sondern es ist wirklich genauso krass stilisiert wie ein Metal Gear, ja genau, auch wie ein Metal Gear Rising oder ein Devil May Cry. Es ist super stilisiert, aber halt auf der anderen Ebene. Dadurch allerdings, dass es eben nicht auf Realismus aus ist, kann es dann eben genau sich so gamey anfühlen und dann trotzdem, ne, du hast diesen ewigen Wind-Up, aber wie du dann zuschlägst, ist ja dann kein realistischer Schwung, sondern der ist dann halt wahrscheinlich, der ist dann viel schneller, als er eigentlich sein sollte mit so einem schweren Schwert. Und auch der Wind-Up ist ja nicht realistisch, weil du lädst ja eine Waffe nicht auf in der Form. das finde ich sehr, das finde ich ebenfalls, ist eine interessante Beobachtung, aber dass die Trägheit nicht automatisch dadurch halt schlecht wird.
Das ist was Sakurai auch erwähnt hat, dass sie, wenn du die eigentliche Angriffsanimation dann beschleunigst oder zum Beispiel so Sachen hast wie, das war so ein Ding, was Sakurai in seinem Video auch erwähnt hat, in Street Fighter 2 hattest du den Piledriver von Zangief, wo er einen Charakter nimmt, in die Luft springt und dann den Charakter auf den Boden haut. Und das haben sie verändert im Laufe der Edition, wo er nimmt den Charakter, er springt in die Luft und dann, wie er nach unten haut, das wurde beschleunigt in den späteren Editionen, wodurch der Impact dieses Angriffs erhöht wurde. Und genauso ist das dann bei solchen Angriffen auch, wie denen von Monster Hunter, wo dann diese Beschleunigung stattfindet. Aber da ja auch das, was wir vorhin erwähnt haben, diese Follow-Through-Animation, ne, dieses, okay, die Animation muss auch beendet werden. Mein Hammer ist jetzt aufgekommen auf dem Boden und er geht wieder zurück in die Standby-Phase. Die muss ich abwarten in Monster Hunter. Ich kann nicht schon abbrechen vorher oder zumindest nicht sofort abbrechen, um die Animation zu canceln und direkt das nächste zu machen, weil sie halt wollen, dass das ein methodisches Gameplay ist. Ist ja bei einem Souls-Spiel genauso. Das soll gut überlegt sein, ne? Also was sie damit, wozu sie den Spieler oder die SpielerInnen dazu motivieren, ist sehr bewusst vorzugehen und nicht einfach so Angriffe rauszuhauen, weil ich kann ja sowieso gleich wieder dodgen.
Das ist auch ein schönes Beispiel als Reihe, weil du so viele Vergleiche mit Nachahmern hast, die es nicht so gut hinbekommen, weil Dark Souls es ebenfalls sehr gut hinbekommt, diese, oder generell die From Software Souls-Spiele, Soulsborne-Spiele, diese Trägheit stilisiert darzustellen, ne? Besonders wenn du manche Waffen und manche Rüstungen trägst. Und wenn du dann ein paar Souls-Likes von anderen Entwickler-Teams auch im AA-Bereich spielst, dann fehlt plötzlich diese Stilisierung und du hast nur noch die Trägheit übrig. Und da hast du dann zahlreiche Vertreter in dem Genre, die sich dann ultra langsam anfühlen, aber wo sich alles langsam anfühlt. Und wo du eben nicht die Momente hast der einzelnen Waffen und der einzelnen Animationen, die Dodge-Roll. Guck dir die Dodge-Roll in einem Souls-Spiel an, die ist dann ja plötzlich instant. Gut, du kannst auch sie viel langsamer machen und da kann man auch sehen, wie das dann bei From Software ja mal schief gegangen ist, weil sie den Adaptability reingenommen haben in Dark Souls 2, wo du plötzlich einen Stat hast, der einfach nur verändert hat, wie gut sich die Bewegung anfühlt. Das ist eigentlich ein tolles Beispiel hierfür, die Adaptability, wo ja vollumfänglich gesagt wurde, was ist das denn? Das ist nicht kein gutes Gefühl, wenn du das Spiel, wenn du deinen Charakter baust von schlechte Spielbarkeit zu gute Spielbarkeit, sondern es sollte bei gute Spielbarkeit starten und dann verbesserst du andere Dinge.
Naja, vor allem bei Souls ist das ja generell bei den regulären Souls-Spielen und auch bei Elden Ring eine Mechanik, die benutzt wird, weil wenn du gar keine Rüstung trägst, ne, und du hast kein Gewicht, dann ist dein Charakter ja ein Charakter, der sich, finde ich, sehr arcadey anfühlt.
Ja,
der
stimmt.
Dreht sich
ja,
super schnell um die eigene Achse, der kann sehr schnell sich bewegen. Wenn du dodgst, ist das eine ziemlich schnell abgespulte Animation und sowas, die dir halt diese Bewegungsfreiheit gibt. Und wenn du dann ganz fette Rüstungen anpackst und das Gewicht erhöht sich, dann wirst du zu diesem hulking Ritter, der, wenn er ausweicht, eigentlich nur hinfällt und dann ganz langsam wieder aufsteht. Also
der ganze Boden wackelt.
Und der Boden, ja genau, also auch da ist dann der Impact vorhanden. Also da benutzen sie das ja wirklich als Spielmechanik, aber opfern jetzt nicht per se die Spielbarkeit, sondern geben dir als derjenige, der das Ganze kontrolliert, quasi die Wahl, okay, was ist dir halt wichtig? Willst du Sachen aushalten und dafür weniger beweglich sein oder das Gegenteil davon. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Dynamik, die dort stattfindet, wo ich aber auch nicht das Gefühl habe, da wurde jetzt gesagt, nee, lass das mal langsamer machen, weil es muss realistisch aussehen oder so. Also die Spielbarkeit thront da über dem Rest, habe ich das Gefühl. Und das ist ganz oft so bei japanischen Spielen.
Das ist echt ein Gedanke, der mir jetzt sehr, also ich glaube, das mag ich sehr, dass quasi ein Red Dead Redemption 2 auf diese Art einiges lernen könnte von einem Dark Souls, von einem Monster Hunter, wo halt, es ist halt noch nicht mal mehr ein Kompromiss zwischen Realismus und Trägheit, sondern der Realismus ist da gar kein richtiger zentrales Thema in der Bewegung, sondern es geht um die Spielbarkeit und wie die Trägheit diese auch verbessern kann. Mir ist ja auch aufgefallen, es ist ja auch nicht vollumfänglich bei Red Dead Redemption 2. Du hast ja zum Beispiel deinen Quick Draw, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Dead Eye vielleicht. Das heißt, du hast ja die Möglichkeit, eine Taste zu drücken, dann gibt es eine Zeitlupe und du kannst die Gegner markieren und die werden dann alle platt gemacht. Das hat ja auch nichts mit Realismus zu tun, aber hier ist es eben nichts, was sich dann inhärent jetzt in deiner Steuerung gut anfühlt, sondern es wirkt eher wie so ein kleiner, ja, wie so ein, nicht, wie so ein Cheatcode, wie so eine Krücke, die dafür da ist, die langsame Steuerung auf den Konsolen auszuhebeln für einen Moment, um dann doch ein paar Gegner killen zu können. Da gäbe es dann erneut auch bessere und andere Möglichkeiten. Da blicke ich dann auch zu so etwas wie zum Beispiel einen Splinter Cell Blacklist, das ein Feature hatte, was es ja auch dann Conviction übernommen hat, nämlich genau dieses Mark and Execute. Und Blacklist ist da, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, weil das wird unterschätzt, wie toll die Bewegung ist in diesem Titel. Du bist nämlich wahnsinnig schnell. Also sie schaffen es, dieses Gefühl dir zu geben, dass du dieser Spezialagent bist, der unmenschliche Bewegungsfähigkeiten hat, ohne dass er unmenschlich wirkt, sondern das ist die Fantasie des Jack Bauers, des mega Geheimagenten, der alles kann, was du denkst, was ein Geheimagent kann. Und dann fliegt, ne, der hat auch dieses Ding, dass er ja in Ecken, wenn du die Cover-Taste drückst, sich so reinschmeißt, so ein bisschen automatisiert, aber ist schnell, so dass es sich jetzt nicht lang, nicht irgendwie verzögert anfühlt. Dann kannst du die Gegner markieren, Mark and Execute drücken, er killt die mit einer ganz tollen Animation, mit jeweils einem Schuss und dann kannst du zu dem übrigen Gegner hinsprinten und ihn dann über einen Instant-Kill erledigen. Und ich finde das deswegen so bemerkenswert, weil all diese Features erneut in tausenden anderen Spielen genau so genutzt werden. Und der Grund, wieso es in Blacklist so toll ist, ist das Bewegungsgefühl, ist die Steuerung und es sind die Animation, die alle eben dieses Bewegungsgefühl erzeugen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie wichtig das ist, ohne dass es sich je wirklich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt, diese Bewegung.
Ja. Wenn es jetzt nur noch jemand gespielt hätte, das wäre schön gewesen.
Das bräuchte so dringend einen Remaster. Das ist ja 10 Jahre alt jetzt. Ja, 2013, glaube ich, erschienen. Ne? Und das sieht immer noch so gut aus, wenn du es auf dem PC installierst, habe ich vor einer Weile erst gemacht, und die Auflösung hochschraubst und so, dann sieht das einfach wie ein moderner Titel aus. Das wollte ich. Ich glaube, alle Splinter Cell-Spiele laufen tatsächlich rückwärtskompatibel. Und ich glaube, warte mal, Enhanced Xbox, ich glaube, das ist sogar Enhanced.
Genau, wenn das enhanced würde, dann wäre die Xbox 360-Version ja immer noch eine gute Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Weil bei mir ist es jetzt schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich habe auch immer nur den Anfang erlebt von, wie hieß es nochmal? Blacklist?
Blacklist? Ja.
Ja.
Oh, das dann kann, oh ja, das wäre dann ein, das ist so ein richtig schöner Titel, um den heutzutage zu spielen, weil heute die Wertschätzung so viel einfacher fällt, weil es so weit weg ist vom Rest der Reihe. Absolut. Und weil ja auch Spiele dieser Art im AAA-Bereich viel weniger erscheinen. Also ich sehe hier auf jeden Fall, dass Splinter Cell Conviction ein One X-Update bekommen hat. Ja, und Blacklist auch. Also diese Spiele grundsätzlich. Ich sage dir, du kannst Blacklist in eine Series X heute werfen und ich bin davon überzeugt, wenn du das jemandem zeigen würdest, der es nicht kennt, der würde glauben, das ist ein mehr oder weniger modernes Spiel, weil dadurch die Auflösung so viel gemacht wird. Dass das auf 360 erschienen ist, ein unglaubliches Wunder. Das ist ein anderes Thema.
Ja. Was ich vielleicht noch ganz spannend finde, um mal hier einen Stock in die Speichen zu werfen, bitte. Und mal ganz weit in die Vergangenheit zurückzugehen, weil Game viel sich ja sehr entwickelt hat im Laufe der Zeit und damalige Spiele, also wirklich alte Retro-Spiele, da teilweise noch sehr andere Herangehensweisen hatten. Und da komme ich, glaube ich, so auf diesen Punkt zurück, den du gerne machst, dass du nämlich NES-Spiele hast.
Zu leidenschaftlich.
Naja, oder zumindest sie nicht den gerne Spaß findest.
Ja, genau.
So, Castlevania ist ein Beispiel und das, finde ich, passt hier ganz gut rein, weil zusammen mit Spielen wie Ghosts and Goblins ist das so ein Titel, in dem du keine Kontrolle hast während eines Sprungs. Ne? Du hast einen sehr festen Sprung-Arc und den committest du. Also wenn du anfängst da zu springen, dann hast du halt keine Wahl mehr.
Ja.
Und in den Ghosts and Goblins ist es genauso, nur kannst du während des Sprungs noch angreifen. Und ich glaube, in Castlevania kannst du ja auch während des Sprungs angreifen. Und das sorgt ja auch dafür, dass du sehr methodisch vorgehen musst, sehr vorsichtig vorgehen musst, sehr bewusst diese Fähigkeit des Sprungs benutzen musst, aber es führt eben dazu, dass wenn du das heute spielst und das halt gar nicht mehr gewohnt bist, weil das macht ja wirklich kein Spiel mehr, glaube ich. Also ich kenne zumindest gerade keins,
es
was
gibt
mir
so
einfallen würde.
Bewusste Reden, ich glaube Volga der Viking zum Beispiel, das ist so, also wenn es so ganz
hat der so einen einzelnen Sprungarc, den du nicht kontrollieren kannst? Das
ich
kann
glaube,
ich mir kaum vorstellen.
Es ist zu lange her, dass ich selbst gespielt habe. Okay. Gerade ist der zweite Teil erschienen, da müsste man mal reingucken, Tom.
Also es kann gut sein, dass das gibt es mit Sicherheit, dass es so Retro-Plattformer gibt, die genau dieses Gefühl wieder holen wollen. Aber das finde ich halt interessant, weil wenn du dann zurückgehst, da verstehe ich total erstmal dieses abschreckende, das fühlt sich so rigide an, ich habe hier nicht so wirklich Kontrolle. Und dann ist ja auch die Laufanimation in einem Castlevania sehr langsam, ne? Also das, und dann hat es noch so eine leichte Verzögerung bei der also da gibt es, glaube ich, einen Grund, weshalb sich Castlevania davon dann eher wegentwickelt hat und auch relativ schnell davon wegentwickelt hat, wenn du dann überlegst, okay, super, Castlevania fühlt sich schon komplett anders an, da hast du viel mehr Freiheit in allem, was du tust und die Symphony of the Night-Ära ist ja dann auch eine sehr andere. Witzigerweise sind sie mit diesem ersten Castlevania auf dem Game Boy Advance ein bisschen mehr zurückgegangen zu diesem, der Art und Weise, wie sich dann ein altes Castlevania anfühlt. Was ich erst mochte und was dann zunehmend anstrengender wurde, je weiter das Spiel geht, weil es dann einfach nur nervig anstrengend wird.
Ja, das ist sehr interessant auch hier wieder als Beobachtung, weil ich ja oft Probleme habe, dass und ich hatte diese Probleme ja ganz konkret auch, als ich die im Stream verbalisieren wollte oder im Podcast verbalisieren wollte, warum ich zu kämpfen habe mit NES-Ära-Spielen. Es geht ja nicht nur genau um die Konsole, sondern es geht ja um Spiele in dieser Ära und dazu zählen dann auch viele Gameboy-Spiele zum Beispiel. Und ich glaube, es ist wirklich das. Es ist die Spielbarkeit in der Bewegung. Und ich habe ja gerade beschrieben, wie viele Probleme ich auch in modernen Titeln habe mit halt Schwebesprüngen, in denen ich floate, ne, in denen ich schwebe mehr. Und das waren damals fast alle diese Sprünge. Die hatten dann keine unterschiedlichen Arcs, ne, wo du vielleicht langsam hoch und dann schnell runter oder umgekehrt irgendwie sowas, sondern es war oft ein recht gleichmäßiger Arc, den du dann gesprungen bist. Und das ist dann sogar bei sowas wie, ne, also wirklich der Klassiker des Genres, wo ich heutzutage Leute sehe, die das heute spielen. Als Beispiel Jeff Gerstmann hat eine Streaming-Reihe bei sich auf dem Kanal, wo er alle NES-Games rankt. Er spielt die alle für mehr oder weniger lange und dann packt er die in eine riesige Excel-Liste, wo er sie rankt. Und er hat da ein Bomberman-Spiel, nicht ein Bomberman, ein Megaman-Spiel gespielt und das war zu dem Zeitpunkt dann ganz oben, einer der, ich weiß nicht genau welcher Teil. Ich habe die auch gespielt, als die Collection rauskam und ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, damit dann Freude zu fühlen. Wenn ich dann eine modernere Iteration dieser Titel spiele, wie zum Beispiel die X-Reihe, die ja schon im Kern was Ähnliches machen will, aber mit einer deutlich anderen Spielbarkeit und ich sage jetzt nicht einer besseren, sondern einer anderen, da werde ich dann auch schon deutlich mehr warm mit. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, dass es wirklich darauf sich bezieht, wie die grundsätzliche Bewegung sich anfühlt.
Ja, und das war ja damals auch unterschiedlich, ne? Also auf dem NES hattest du ja dann Spiele wie die Super Mario Brothers Titel, vor allem Teil 2 und dann erst recht Teil 3, die sich auch heute noch richtig gut anfühlen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das originale Super Mario Brothers 3 gespielt hast, aber mich würde wundern, wenn du da auch sagst, dass sich das nicht richtig anfühlt, weil ich bin der Meinung, das spielt sich wie Mario sich heute noch spielt. Also da wurde so ein bisschen etabliert, was heute immer noch gilt an grundlegenden Regeln für Mario oder auch die Kirby-Spiele auf der Plattform, die ja erst relativ spät kamen. Also ich glaube, es gibt nur ein NES-Kirby-Spiel, aber das fühlt sich auch gut an. Da gibt es natürlich die Unterschiede, aber diese klassischen NES-Spiele im Sinne von die Dinger, an die du denkst, wenn du irgendwie Angry Video Game Nerd denkst oder sowas, weißt du, diese Aufreger, weil die dann so schwer werden, weil natürlich, wenn du dann viele Gegner hast und so eine Bewegungsoption, die sehr limitiert sind, und dann das Gefühl hast, du musst eigentlich jeden Zentimeter auswendig lernen, um da durchzukommen, es ist halt schnelles Rezept für Frust.
Ich würde einmal den größtmöglichen Sprung machen und zu ganz neuen Titeln kommen. Das sehr mag gern. Ich als direkten Kontrast, die mir nämlich so ein bisschen die Inspiration hierfür gegeben haben und die wollte ich einfach mal erwähnen, eben weil sie die Inspiration waren. Es sind nämlich zwei Titel erschienen, die ganz unterschiedlich sind. Der eine Titel heißt Lorne's Lure oder Lure, L-O-R-E. Das haben wir entweder mal im Podcast, im Stream gezeigt oder im Podcast drüber geredet, als die Demo erschien. Das ist schon, weiß nicht, zwei Jahre her oder so etwas. Ja. Und das ist halt ein Spiel, wo du durch so Blum-mäßige Megastrukturen unter der Erde dich als kleiner Androidenmensch bewegst und kletterst. Ja, das ist jetzt frisch erschienen, also kannst du auch über das Family Sharing jetzt halt anwerfen, kann ich dir sehr empfehlen, weil diese beiden Spiele, das andere Spiel ist Echo Point Nova, das ist ganz frisch erschienen, die sind grundunterschiedlich, machen aber beide im Kern etwas Ähnliches in der Ausführung, was ich sehr mag. Sie legen nämlich einen ganz großen Fokus eben auf Bewegung. Wie du dich hier durch die Umgebung fortbewegst, ist ganz zentraler Spielteil. In Lorne's Lure bedeutet, spricht man das Lure aus, das Wort? Kannst du mir das sagen? Kannst du mir helfen? Oder Lure. Ist es Lure? Es ist Lure, ne? Nee, Lure. Okay. In Lorne's Lure ist es so, dass du dich sehr langsam fortbewegst. Ne? Du hast hier einen limitierten Sprint, der eine Ausdauerleiste abzieht und deswegen das nicht ewig machen kannst. Du hast die Möglichkeit, dich an vielen, aber nicht allen der Wände mit solchen eben Kletterhaken, wie es sie auch zum Beispiel in den modernen Tomb Raider Reboot-Trilogie gibt, an Wänden entlang zu klettern, aber alles völlig frei. Ja, also du hast hier
aus der Ego-Perspektive.
Aus der Ego-Perspektive, genau, wichtiges Detail noch. Du hast vorgegebene Level, die auch vorgegebene Pfade haben, aber das Spiel schafft es ganz einzigartig, das Problem von linearen 3D-Plattformern zu umgehen, nämlich, ne, das klassische Prince of Persia-Ding, dass man sich denkt, aber wenn ich jetzt diesen einen Pfad nicht hätte, der dadurch, dass das Geröll genauso gefallen ist, sich mir erschlossen hat, dann würde einfach mein Abenteuer vorbei sein. Dann könnte ich nichts machen, weil die Treppe ist hier kaputt und nur weil jetzt zufällig das eine Geröll genau da gefallen ist, wo es gefallen ist, kann ich jetzt da lang. Und dann hast du diesen einen Weg, den du halt lang kannst. Und in Lorne's Lure ist es oft so, dass es im Endeffekt sich offenbart, hier gab es jetzt eigentlich auch nur den einen Weg, aber dadurch, dass du komplette Freiheit hast, keine vorgegebenen Punkte hast, jetzt, du kannst nur hier deine Haken benutzen und nur hier springen. Es ist alles physikbasiert und du kannst über die Physik auch Geschwindigkeit gewinnen, indem du einen ganz kleinen Abhang nur kurz runterrutschst und dann springst. Plötzlich kannst du viel weiter fliegen. Dadurch schaffen sie, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre es ein lineares Ding. Du kletterst ja also ganz, ganz langsam durch die Gegend, aber es ist nie ultra schwierig. Ja, es ist anspruchsvoll, aber es ist jetzt kein Spiel, das dich zur Weißglut treiben will. Und Echo Point Nova ist deshalb so ein interessanter Vergleich, weil es ebenfalls einen fast kompletten Fokus auf die Bewegung legt, wie bewegst du dich durch die Level, aber am völlig anderen Ende der Skala, weil hier fliegst du mit 5000 km/h wie ein Titanfall 2, in dem die Gravitation auf minus 100 und die Spielgeschwindigkeit auf plus 1000 gezogen wurde, fliegst du durch eine gigantische, relativ offene Welt, die keinen großen Storyrahmen dir gibt, sondern einfach hier fliegst du jetzt durch und hast Kampfarenen und Parcours-Optionen, kannst Wallrun, hast ein Hoverboard, mit dem du besonders schnell bist. Und auch hier ist es so, ganz viele Möglichkeiten, dich selbst zu expressen, aber nicht auf einer Schwierigkeitsgradsebene. Du kannst es hochstellen und du kannst es schwieriger machen, wenn du möchtest. Aber der Kern, was sie dir sagen, ist, hier geben wir dir all diese Optionen, dich zu bewegen, aber wie du das umsetzt, überlassen wir dir. Wenn du relativ stringent und auf dem Boden geblieben dich hier fortbewegen willst und nur dann dein Greifhaken und dein Hoverboard und dein Wallrun benutzen möchtest, wenn es denn nötig ist, dann kannst du das, wenn du das möchtest. Aber wenn du um diese Inseln, die in der Luft herumfliegen, wild drumherum fliegen willst mit deinem Greifhaken, ne, du springst in den Abgrund, machst unten an die Insel den Greifhaken dran, dadurch schwingst du dich wieder auf der anderen Seite nach oben, sniperst dort drei Gegner weg, machst deinen Greifhaken an eine Wolke, was geht, schwingst zur nächsten Insel, aktivierst dein Hoverboard und dein Ground Pound und fliegst weiter, kannst du auch das tun. Und ich finde, das sind deswegen zwei tolle Beispiele, um zu zeigen, dass diese reinen Bewegungsoptionen in Spielen, wie fühlt sich Bewegung an und welche Möglichkeiten habe ich dann mit der Bewegung, ein Spiel ganz weit öffnen und alleine schon dich motivieren können, ohne dass es nötig ist, dass sie dir durch Fail-States gigantische Hindernisse in den Weg legen. Und das gilt nicht für viele Spielmechaniken, wie ich finde. Wenn ich jetzt einen Shooter habe, dann, und der mir gar keine Herausforderung bietet, sondern mich einfach gerade auslaufen lässt, ohne dass ich diese Bewegungsoption habe, und ich kann einfach ballern, und er bietet mir jetzt keine Herausforderungen und keine wirklichen Abwechslungsmöglichkeiten darüber hinaus, dann wird der sehr schnell langweilig, glaube ich. Und bei diesen Spielen habe ich das Gefühl, da kannst du mir zumindest einfach die Gameplay-Mechaniken geben und das Bewegungsgefühl geben, und das reicht mir dann schon, um wahnsinnig viel Freude an der Selbstverwirklichung zu haben.
Ja, Selbstverwirklichung ist da, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Den Spielstil so ein bisschen dir zu überlassen, ne? Was willst du machen, wie verrückt willst du sein? Und da sind wir ja beide Fans von. Wir reden ja auch oft über Vanquish, dass das ja auch als Third-Person-Shooter umsetzt. Bei dem Echo Point Nova finde ich auch witzig, im Trailer selbst beschreiben sie es als Titanfall meets Doom. Und das beschreibt dann ganz gut, was man da sieht, weil man fliegt wirklich durch die Gegend und hoverboardet und schießt sich so durch sehr absurd aussehende Levels. Aber solche Sachen, ich hatte gerade die Überlegung, ist das was, das größtenteils dem Indie-Bereich überlassen wird, weil wir so oft über Spiele dort reden, wie auch eine Neon White oder das Spiel, was du neulich hattest von den El Paso Elsewhere Devs, wie hieß denn das nochmal?
I Am Your Beast, glaube ich.
I Am Your Beast, genau, wo du auch diese sehr große Beschleunigung hast und die sehr große Spielgeschwindigkeit oder Angerfoot oder sowas.
Ja.
Aber es gibt ja nun mal die Doom-Reihe, ne? Und Doom Eternal und dann jetzt das nächste Doom, das kommt, die bieten das auch im AAA-Bereich, diese hohe Spielgeschwindigkeit mit hoher Bewegungsfreiheit, und an anderen Stellen fällt es mir dann aber schon schwer, danach zu suchen. Ja. Ich habe mir so Spiele wie Spider-Man aufgeschrieben, weil dir die einfach eine andere Art der Bewegungsoption geben mit dem Schwingen durch die Stadt, und das fühlt sich auch sehr gut an und das mag ich ja auch total gerne. Aber abseits dessen habe ich das Gefühl, sind im AAA-Bereich die Titel oft so ein bisschen vorsichtiger, weil ich glaube, dass so ein Acquired Taste sein kann, ne? So dieses, okay, das, was ich jetzt sehe in einem Echo Point Nova, was du jetzt erwähnt hast, und googelt das mal, falls ihr es noch nicht kennt, oder halt Lorne's Lure, müsst ihr einfach mal auf Steam gucken, da gibt es die Spiele, haben auch, also Lorne's Lure hat ein Demo, Echo Point Nova scheinbar nicht. Das, glaube ich, ist nicht unbedingt massenkompatibel, zumindest nicht, wenn es so extrem wird. Und ich staune ehrlich gesagt, dass ein Spiel wie Doom in seinen Auswüchsen auch mit Doom Eternal so erfolgreich wird, dass es dann da doch so viel Lust drauf gibt auf diese Over-the-Top-Action und dieses, ja, ich möchte mich A, schnell bewegen können und B, auch Bewegungsoptionen haben, wie irgendwie Enterhaken oder sowas, um große Distanzen zu überbrücken oder halt mich, ne, wie du sagst, so selbst zu verwirklichen.
Doom Eternal ist ein ganz schönes Gegenbeispiel auch zu Echo Point Nova konkret, obwohl es halt auch sehr ähnliche Spiele sind und ja, du hast ja gesagt, sogar eine vom Entwickler selbst angegebene Inspiration ist, weil das genau auf diesem Schwierigkeitsebene ja das andere macht als Echo Point Nova und mir ja deswegen dann auch deutlich weniger gut gefallen hat als der erste Teil und auch als sowas wie Echo Point Nova, also jetzt nicht im Gesamten, aber so jetzt mal als so auf eine Kampfarena bezogen, weil Doom Eternal ja sagt, ne, das ist jetzt, du musst hierfür das machen und du musst hierfür das machen und das Platforming wird auch mehr in den Mittelpunkt gerückt in diesen Kampfarenen, was dann meine Freiheit für mich gefühlt beschnitten hat, durch den Schwierigkeitsgrad, was in vielerlei Hinsicht eigentlich eine gute Idee ist für Videospiele, damit du eben dazu gezwungen wirst, mannigfaltigere Angriffsmöglichkeiten zu nutzen. Und jetzt merke ich bei Echo Point Nova, da wird mir gar nichts vorgegeben, da kann ich die gleiche Waffe benutzen, ganze Zeit, wenn ich das denn will, aber mir werden Motivationen an die Hand gegeben, kleine optionale Extras und Skins oder irgendwie so ein Zielfernrohr für die Waffe, das ich freischalten kann, wenn ich es halt benutze. Aber es wird mir überlassen, wie ich denn meine Optionen, Bewegungsoptionen vor allen Dingen nutze, was mir dann deutlich besser gefällt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, da wäre ich mal interessiert dran, auf die Frage an euch, wie es da euch geht, dass das sehr unterschiedlich ist, dass quasi auch bei einem Echo Point Nova, ne, wenn du dann keine Motivation hast von außen, ob die auch bei euch intrinsisch ist, das halt zu machen oder ob ihr dann sagt, ja gut, ich kann jetzt hier um die Insel rumschwingen, aber ich kann ja auch einfach geradeaus laufen. Das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Frage.
Das ist das Vanquish-Problem.
Ja, stimmt. Vanquish hat es ja eigentlich gezeigt, ne, dass das im AAA-Bereich nicht gut funktioniert. Dass dann, das wirkt, als ob es einfach ein Third-Person-Cover-Shooter wie ein Gears of War ist.
Ja, ich meine, ich glaube, Vanquish hat jetzt auch nicht per se den Appeal gehabt, den Franchise-Appeal, den es vielleicht gebraucht hätte, um da groß Fuß zu fassen. Aber dann eben auch das Problem, dass du es halt als ganz normaler Third-Person-Shooter spielen kannst. Das halt damit dann den Punkt verfehlt, aber hätten die Entwickler ja auch besser machen können, dass sie dir das besser beibringen und
dich
besser dazu motivieren zu sagen, okay, du musst das jetzt auch benutzen, diese ganzen Bewegungsoptionen, die du im Spiel hast.
Ja. Okay, Tom, also ich habe noch ein paar Beispiele natürlich parat, aber das sind auch recht offensichtliche und ich bin eigentlich sehr, sehr happy mit dem Weg, den dieses Gespräch genommen hat. Ich habe diverse Aha-Momente gehabt, wo ich auch Spiele, die ich sehr mag und auch manchmal weniger mag, nochmal aus einer anderen kritischen Betrachtungsweise mir angucken kann. Deswegen könnten wir von mir aus gern langsam zum Ende kommen, aber ich möchte dir natürlich die Möglichkeit geben, falls du noch einen spezifischen Themenpunkt oder ein Spiel hattest, was du für unabdinglich hältst in diesem Gesprächsfeld, dann kannst du das natürlich gerne noch mit reinbringen.
Nee, unabdinglich halte ich davon nichts. Es gibt natürlich noch Spiele, über die man reden kann, aber vielleicht machen wir das an anderer Stelle nochmal. Ich glaube, wir haben ganz gut besprochen, wie wichtig einerseits die Bewegungsmechaniken, die unterschiedlichen Bewegungsmechaniken in Spielen sind, dass es nicht die eine richtige Herangehensweise gibt. Ne? Ich habe jetzt viel natürlich auch gesagt, ne, ich kritisiere dann sowas wie Red Dead Redemption 2, weil das einfach eine Möglichkeit ist, wie es mir persönlich nicht gefällt. Ich mag eher den Kompromiss Richtung Spielbarkeit, den andere Spiele da gegangen sind. Das ist ja aber keine allgemeingültige Aussage, sondern einfach nur meine subjektive Meinung, weil Red Dead Redemption 2 ist ja ein Spiel, das unglaublich vielen Leuten gefällt. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die gute Pro-Argumente machen könnten, warum das vielleicht was Gutes ist, dass das Spiel sich so Zeit lässt, dass diese Entschleunigung Teil des Spielgefühls ist, während um uns herum alles schneller und stressiger wird und sowas. Das verstehe ich total. Aber bei mir zum Beispiel löst das eher Stress aus, wenn ich einen Charakter in eine Richtung bewege und der kommt nicht zu Potte. Deswegen ist das halt was sehr Subjektives.
Also ich hätte eine Idee und das ist, dass in GTA 6 du einfach die ganze Zeit auf einem Toriko sitzt. Sie bauen einfach so einen kleinen Toriko zu deinen Füßen und dann gibt es Sinn. Dann macht es Spaß plötzlich. Dann können sie sagen, naja, das Tier hört nicht immer auf dich. Oder vielleicht machen sie einfach, sie lassen dich so ein kleines Kind spielen. Das hört halt nicht immer auf
dich. Oh Gott, ja, ein Kind in GTA, richtig gute Idee. ich habe wirklich ein bisschen Angst vor GTA 6 und wie sich das anfühlen wird, weil schon GTA 5 war schon deutlich träger als die Vorgänger. Und da weiß ich nicht, es muss nicht noch mehr in die Richtung gehen. Ich finde, wir sollten die Art und Weise, wie sich GTA 5 steuert, sollten wir nicht verschlimmbessern in die Richtung von, hey, lass doch noch mehr Animation Priority hier reinbauen.
Ja, also ich bin da ganz interessiert dran, weil auch wenn es dann irgendwie noch weiter in diese Richtung geht, fände ich es dann auch wieder spannend. Einfach weil ich ja dann auch bei Red Dead Redemption die Wertschätzung gelernt habe und kein anderer Entwickler. Ja, also dieses Gefühl von, wir bauen hier ein Realismus-Simulation auf dieser Skala, auf dieser Ebene wie ein Rockstar, das ist wirklich völlig unmöglich für jedes andere Studio auf der Welt. Ja. Und selbst wenn das dann durch ein schlechteres Spiel wird, kann ich die Faszination daran sehen, ne? Und würde es trotzdem schon auch gerne irgendwo sehen. Und ja, es ermöglicht natürlich total auch diese Online-Interaktion, wenn du dir die Roleplay-Server anguckst, die profitieren halt total davon, weil da geht's jetzt nicht darum, die tollen Kämpfe zu machen, die Third-Person-Gunplays, dass sie sich möglichst gut anfühlen oder so, sondern da geht's darum, dass alles sich möglichst realistisch anfühlt und du hier durch die Gegend läufst. Ja, also ich bin da voll auf deiner Seite, auch wenn das nochmal einen Schritt weiter als bei Redemption 2 geht, sage ich aber erstmal so,
ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie man noch einen Schritt weiter gehen kann als Red Dead Redemption 2.
Das stimmt, ich war auch nicht wirklich. Okay, Tom, dann war es das, die 182. Folge von Hooked on Topic. Vielen, vielen Dank für eure ganz großartige Unterstützung. Ja. Wir wissen es sehr wertzuschätzen. Falls ihr gerade in diesen Podcast reinhört, aber die letzten Wochen noch nicht online bei uns bei Patreon oder bei Steady vorbeigeguckt habt, dann empfehle ich euch das sehr, denn der Tom hat dort, ich glaube, es war letzte Woche, diese Woche, vor einigen Tagen.
Ja, am 5. Oktober, letzte Woche.
Ja, hat Tom ein Video veröffentlicht, wo er sich ein Mickey Mouse Magazin angeguckt hat, aber nicht einfach, weil er den Mickey Mouse mag, vielleicht auch, aber hauptsächlich, weil da eine lustige, topmoderne Spielekonsole drin war, die zumindest optisch einer PSP ähnelt, und ob die auch inhaltlich einer PSP ähnelt, das hat Tom dann rausgefunden, unter anderem auch, indem er mal in die Innereien gesehen hat, um nachzugucken, ob es denn vielleicht ein paar Einzelteile der PSP noch nutzt. Hat Sony hier einen Weg gefunden, die alten PSPs unterzubringen? Die Antwort darauf findet ihr als Unterstützerin ebenfalls bei Patreon und bei Steady. Danke fürs tolle Gespräch, Tom, und dir noch einen ganz schönen Tag.
Ebenfalls danke dir, ebenso einen schönen Tag und euch natürlich auch da draußen. Habt ein schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss.